ho, ho. Stimmt nicht ganz, wenn ihr jetzt diese Folge seht oder hört, denn dann ist sicherlich nicht mehr Nikolaustag, aber an unserem Aufnahmetag ist das so gewesen. Deswegen sehe ich auch so aus. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir nicht unbedingt mit Geschenken daherkommen, sondern eher mit, ja, es sind so Arbeitsgeschenke vielleicht an uns selber. Denn wir möchten heute mal in der Folge so einen kleinen Ausblick wagen auf Decks, die wir 2023 nochmal anfassen wollen oder müssen, weil sie nicht funktioniert haben oder weil wir einfach sagen, das Deck habe ich damals versucht, das hat nicht funktioniert, dann habe ich es liegen lassen, dann habe ich es zerlegt, aber ich möchte so ein Deck haben. Und wie immer sind meine Mitstreiter dafür, der Fritz und der Freddy. Hi!
Ja, servus!
Hallihallo, ihr Lieben. Zwei Nikolausingers.
Ja, ihr habt wahrscheinlich auch viele solche Decks, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr so viele Decks habt. Ihr seid, glaube ich, disziplinierter als ich.
Naja, ich habe meistens nie viele Decks. Ich löse ja wieder auf.
Es ist mal wieder eine schöne Folge, finde ich, weil wir drei ganz verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema haben. Und ich glaube, dass da draußen auch viele Leute sich in verschiedenen Aspekten vielleicht wiederfinden. Also ich glaube, jeder kennt so ein bisschen dieses Problem. Man hat ein Deck sich irgendwann mal gebaut, fand es cool, war eine coole Idee, hat eine Weile lang auch echt viel Spaß gemacht und gut performt. Und irgendwann ist dann so die Frage, ja, irgendwie merkt man, spielt es nicht mehr ganz so viel wie früher. Das letzte Mal, dass wir darüber eine Folge gemacht haben, war diese, eins deiner schönsten Intros bisher, Jochen, wo du da erzählt hast, dass man dann die Decks quasi rausnimmt in den Wald so und ihnen quasi letzte Gnade erweist und sie wirklich auseinandernimmt. Das ist, glaube ich, heute nicht unser Fokus. Aber das kann natürlich ein paar unserer Decks letztlich doch ereilen, dieses Schicksal. Weil es ist Silvester, es ist das nächste Jahr und wann, wenn nicht zur Jahreswende, also jetzt ist noch nicht Silvester, jetzt ist Nikolaus, aber es steht bevor, wann, wenn nicht zur Jahreswende, ist ein guter Zeitpunkt, sich mal, ja, mal Bilanz zu ziehen und sich seinen Deckstall anzugucken und sich zu fragen, was mache ich jetzt mit den Problemkindern?
Ich habe mich ja dieses Jahr ein bisschen intensiver mit Deckbau und meinen Herangehensweisen beschäftigt und stark angepasst eben, weil ich hatte diese Deckbau-Challenge, wo ich gesagt habe, ich möchte alle Archetypen ausprobieren, die ich normalerweise nicht mag und Dinge daran finden, die ich leiden kann und sowas. Das hat sich dann eben für mich so ein bisschen starke Änderungen ergeben, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viele Decks, weil auch wenn ich zum Beispiel sagen kann, ja, ich habe jetzt ein Deck mal gebaut und gehabt, das mir gut getaugt hat, über das wir vielleicht auch mal reden würden, da war die Luft drauf und es heißt ja immer, töte den Autor, ich bin der Autor und ich töte meine Kinder.
Moment, diesen Satz musst du mir nochmal erklären. Das heißt ja immer, töte den Autor, ich bin der Autor, aber ich töte meine Kinder.
Ja, ja, denk mal drüber nach. Ich wollte eigentlich nur die zwei Schreibprinzipien von Kill Your Children als Ding, was man machen sollte. Das sind Lieblinge.
Kill Your Darlings kenne ich immer bei uns im Journalismus, genau. Sagt man das immer.
Kill Your Darlings, Kill Your Children, es gibt beides. Kill Your Darlings dann in dem Fall.
Die Revolution frisst ihre Kinder, die Decks fangen an zu rebellieren und sich gegen Freddy auf. Okay, wir verlieren uns schon wieder im Wald der Analogien. Also ich glaube, wir haben alle ein paar Decks dabei, die so unsere Problemkinderchen sind, über die wir noch im Einzelnen reden werden. Aber bevor wir zu den einzelnen Decks kommen, du hast es schon gesagt, Freddy, so bei dir ist eher so, du hattest ein bestimmtes Projekt für dieses Jahr, jetzt ist das Jahr zu Ende und du bist ja vom Typ her eher derjenige, der schnell Decks auseinanderbaut und schnell wieder neue Decks baut. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen ein Unterschied zu Jochen, dass ich lange Zeit die Decks, die ich jetzt habe, die sich so ein bisschen angesammelt haben, eigentlich auch nicht mehr auseinanderbauen wollte, weil ich, wenn ich einmal mit einem Deck, vor allem mit einem dreifarbigen Deck, zufrieden bin, dann bleibt es meistens so. Dann ist das so, okay, gut, das ist jetzt mein Jund-Deck oder mein irgendwie Naya-Deck oder sowas. Und oft mit der Zeit merke ich, dass ich mir da so ein bisschen selber dabei im Weg stehe. Und es kann sein, dass nächstes Jahr das Jahr sein wird, wo ich mal tatsächlich ein paar von meinen Decks, die ich teilweise schon seit wirklich 2013 habe, also die meine absoluten Klassiker-Decks sind, zum Beispiel mein Shattergang Brothers Deck, das ich schon oft erwähnt habe, dass das jetzt vielleicht irgendwann mal dran glauben muss, weil ich so ein bisschen merke, die sitzen da in ihrem Slot, diese Decks, die sind im Prinzip in ihrer finalen Form angekommen. Es ist gar nicht, dass sie mir gar keinen Spaß mehr machen, sondern die sind einfach so, also die sind jetzt an dem Punkt, wo ich quasi wirklich so aktiv dann irgendwie bei jedem Set gucken müsste, ah, gibt's da irgendwas? Und meistens, klar, gibt's die eine oder andere neue Karte, aber die sich jetzt auch nicht so massiv unterscheidet von den Karten, die da drin sind. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, eine neue Grave-Pact-Variante. Ich kann jetzt auch nicht 30 Grave-Pacts spielen. Jochen, ich würde es gerne, extra dir zuliebe, aber...
Ja, vielen Dank.
quasi, das ist dann so, das sind dann wirklich nur noch so marginale Anpassungen. Und da kann es sein, dass ich jetzt endlich mal tatsächlich ein paar von diesen Klassikern einfach mal erstmal auflöse, auch wenn ich nicht direkt eine Idee habe, was ich dann danach mache. Oder vielleicht löse ich die einfach erstmal auf als so quasi so eine Art Bootstrap, also so einen Hilfsschritt, um dann vielleicht sogar mit demselben Commander wieder was zu bauen, aber einfach mal aus diesem Korsett dieses bestehenden Decks mal rauszukommen.
Ja, das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Manchmal, wenn man, also ich denke mir das immer bei meinem Brian Stout-Arm-Deck, vielleicht sollte ich es einfach mal komplett zerlegen und was anderes damit versuchen, aber das schaffe ich, also ganz ehrlich, das schaffe ich nicht.
Ja.
Dafür ist es zu sehr mein Baby. By the way, bevor wir jetzt hier weiter über Decks sprechen, wir verlinken euch in der Beschreibung ein kleines YouTube-Video, das heißt Burn It All Down. Und das ist von Commander Sphere und da geht's unter anderem, also es geht hauptsächlich nur darum, dass er seine Decks jedes Jahr auflöst und wie man seine Ängste dahingehend überwindet, warum das schlimm ist. Eigentlich ist es ja nicht schlimm, es sind einfach lustige Kartonstückchen, die man halt anders ordnet dann, aber Menschen hängen ja an vielen Dingen, unter anderem an ihren Decks. Da könnt ihr dann, wenn ihr hiermit fertig seid, mal weitergucken noch. Aber zu den weiteren Decks. Ich glaube, wir können einfach mal anfangen damit, oder?
Genau.
Also, ich meine, du hast deine Shattergang Brothers schon genannt.
Nur weil du gerade noch das Video erwähnt hast von Commander Sphere, wir wurden da auf Twitter auch gefragt zu unserer Meinung dazu. Wir haben uns, glaube ich, gar nicht so explizit dann bisher auf Twitter dazu geäußert. Ich glaube, dass wir uns vielleicht noch ein, zwei Mal auf dieses Video beziehen könnten im Laufe der Folge. Also es geht ja heute jetzt nicht explizit um das Auflösen per se, aber das spielt eine Rolle, wirklich so einmal diese Decks hinterfragen. Und ein großes Argument, das finde ich in diesem Video sehr eloquent gemacht wird, ist, sich von diesem Hang an das Deck zu lösen und zu sagen, okay, wirklich, also dieses radikale Tabula Rasa kann auch eine Chance für Neues sein. Und mir zum Beispiel fällt das super, super schwer, aber also, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber das ist quasi, dieses Video ist einer der besseren Argumente, sowas mal auszuprobieren, die ich bisher gesehen habe.
Genau, und das Hinterfragen ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich schon immer leicht Decks auflöse, auch wenn sie mir noch Spaß machen, weil genau das, was du gesagt hast, so Fritz, so wenn der Deck so ans Endstadium angekommen ist und dann ich will es aber da doch nicht mehr spielen, weil es ist halt, man weiß halt, was man erwarten möchte. Dann ist es sowas, wo ich halt denke, die Karten kann ich auch fürs Neues, Cooles, Aktives verwenden vielleicht. Und ich löse teilweise Decks auf, die mir aktiv noch Spaß machen, wie zum Beispiel mein Chatterfang und baue es in ein anderes Golgari-Deck um, was jetzt mein Nemata ist. Nicht, weil mir Chatterfang keinen Spaß gemacht hat oder so, sondern einfach nur, weil es eine neue Möglichkeit gab, diese Ideen neu umzusetzen. Und Magic hat gesagt, hier ist ein neuer Commander, der funktioniert mit Core-Prinzipien dieses anderen Decks. Und ich habe mal gedacht, alles klar, dann probiere ich es einfach aus. Weil so bringe ich halt immer wieder ein Kernelement und ein neues, frisches Element dahinter. Es ist immer noch ein Artifact-Control-Deck in Golgari, in beiden Varianten. Beziehungsweise ein sehr removal-lastiges Control-Deck. Aber es funktioniert halt jetzt ganz anders, wenn der Commander geändert ist und halt auch die Karten hier dahinter, aber es ist trotzdem ein Kern aus 20 Karten gleich.
Ja. Ich finde das beneidenswert, weil du auf die Art und Weise natürlich so gar nicht erst oder viel weniger in die Gefahr gerätst, an diesen Punkt zu kommen, wo du so ein bisschen diese Stagnation mit einem Deck hast, wo du so diese Stasis hast, wo ein Deck so ein bisschen einfriert und du nicht mehr genau weißt, was machst du jetzt eigentlich damit, weil du per se schon viel früher das auflöst. Bei mir ist eben einfach so, dass ich dann einmal, also mir geht es wirklich bei so, mein ideales Deck ist wirklich so wie Brian Stout Arm für dich, Jochen, dass ich sage so, okay, geil, ich mag nicht nur dieses Deck an sich spielen, weil es Spaß macht, sondern es hat richtig einen emotionalen Platz in meinem Herzen bekommen. So, das ist jetzt quasi meine Kreation, ich habe eine Geschichte mit der und so weiter. Und Problem wird es halt erst so, wenn dann diese Decks so ein bisschen dement werden, sage ich mal. Aber wir können ja mal direkt in Medias Res gehen, Jochen. Vielleicht magst du einfach mal eins von deinen Decks in die Klinik bringen heute.
Ich fange gleich mal mit dem ältesten Fall, glaube ich, an. Das ist hier noch, ich glaube, so zu 85% ist das noch zusammen. Und ich habe aber auch dann daran nichts mehr gemacht, seit es katastrophal vernichtet wurde, unter anderem von Maurice mehrfach. Als ich 2017 mit Commander angefangen habe, habe ich erst mein Brian Stoutarm Deck mir gebaut und dann habe ich mein allererstes, weil Brian Stoutarm hat ja im Grunde basierte der so ein bisschen auf diesem Kern von dem 2015er Wade into Battle Boros Commander Deck. Das war so, wie ich da rangekommen bin an Commander. Aber eigentlich, ihr kennt mich ja, wollte natürlich Jochen ein Ritterdeck haben und hat sich damals sein Knightly Pride Deck zusammengestellt. Ich habe das auch nur noch auf Tapped Out, also auf der ältesten. Es ist ungefähr so, als ob ich im Keller eine Schriftrolle hätte, wo die Karten aufgemalt sind.
Ist das noch eure, von Magic Knights, eure Tapped Out Seite? Nee, das war ein Deckstats.net, oder?
Das war Deckstats, genau. Wir haben ja letzte Folge schon festgestellt, dass sowohl Anton als auch ich noch zu den ungefähr 4 Leuten gehören, die Deckstats benutzen. Aber das ist noch älter und dieses Deck ist halt noch da und ich will immer ein Ritterdeck haben und das war sowieso schon früher immer, weil die Commander waren Bruce Tal und Sida Kondo und davon ist halt zum Beispiel auch nur einer ein Ritter und also das ist so, da fange ich jetzt mal ganz klassisch an mit einem Deck, das man überarbeiten muss, wo man einfach früher gesagt hat, ja gut, das will do. Und das hat auch noch, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe es irgendwann mal überarbeitet, scheinbar ganz kurz, nachdem ich es gebaut hatte, weil es hat jetzt 35 Länder und ich weiß noch, das Originaldeck hatte 24 Länder. Und es hat immer funktioniert, aus irgendeinem Grund haben die Götter ihre schützende Hand über dieses dämliche Deck gehalten. Aber worauf ich hauptsächlich hinaus will, ich möchte ein Ritterdeck für 2023 haben und ich möchte ein funktionierendes Ritterdeck. Ich möchte es nicht so super janky, dass ich das dann nur spielen kann, wenn jemand sagt, ich habe mein schwächstes Precon mitgenommen und dann sage ich, ja, da passt mein Ritter-Tribal obendrauf. Also ich möchte schon, dass Sida Kondo vielleicht noch, aber Bruce Tal wird da nicht mehr Teil sein, dass ich halt ein cooles Ritterdeck ohne die Farbe schwarz, das muss man ja dazu sagen, denn wenn ich diese Einschränkung nicht hätte, ja. Und es geht ja auch ums Hinterfragen, hätte ich jede Menge coole Ritter-Commander, aber es ist halt eine Welt, in der das nicht für mich ist. Und deswegen, da sind auch so zum Beispiel Sachen drin, wie einfach nur, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese Gallant Cavalry, die 4 Mana kostet, also 3 und weiß, 2/2 und Vigilance hat. Und wenn sie auf Schlachtfeld kommt, erzeugt sie halt nochmal quasi sich selber als Token. Und ich weiß, warum ich das gut fand. Aber ich weiß auch, dass die Gallant Cavalry nicht mehr in ein Deck kommen wird im Jahr 2023. Oder nur, wenn alles darin perfekt ist, damit sie immer wirklich mindestens 2 oder 3 Token erzeugen können.
Und so verrätst du deine jugendlichen Ideale von früher, Jochen. Du wirst ein angepasster Korporatist.
Ja, also, das ist möglich. Jochen unterstützt kein Raubrittertum. Wobei das eigentlich auch ein großer Teil der historischen Ritter ist, ne?
Raubritter sind auch irgendwie cool. Die sind quasi wie Robin Hood, nur ohne diesen ganzen
Edelkram.
Wie Robin Hood, bloß mit vernünftigen Waffen und gescheiten Rüstungen und nicht nur so einer Strumpfhose.
Ja.
Und sie geben auch nicht an die Armen, sondern sie behalten es einfach, weil sie
selber arm sind.
Ja, genau. Sie geben an sich selber um. Das ist auch eine Art von Umverteilung.
Aber hast du dann schon wenigstens so einen groben Plan? Also du hast jetzt gesagt, Sida Kondo vielleicht, aber tatsächlich glaube ich, würde ich sehr begrüßen, dass wenn du in E-Farben hinzunehmen kannst, du das nochmal überdenkst, dass du vielleicht sogar Blau mit hinzunimmst, weil das ist halt eigentlich so flavormäßig hast du oft diesen Azorius-Kern, der halt so die Gesetze, die den Lanes her ist. Und ich glaube tatsächlich, da kann man noch was Cooles einstellen als extra Flavor-Komponente, wo halt deine Ritter es Gefolge sind und deine blauen Karten Generäle oder sowas.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich hatte ja auch mal so die Idee, ob ich vielleicht Rafik da davor setze. Das Problem ist, versteht ihr, wenn man dann sagt Rafik, dass der bedingt halt was anderes, weil eigentlich
Ja.
möchte man mit Rafik of the Many und Exalted halt nicht einfach ein Ritter-Tribal spielen, weil, also das geht. Und Rafik ist ein Ritter, aber ja, ich bin ehrlich gesagt, und das ist jetzt, da ist die ganz starke Verbindung zum nächsten Jahr. Ich hoffe, dass wenn ja jetzt dann mit All is One und Elesh Norn und dem ganzen Kram, dass man richtig übler, aber cooler phyrexianischer Ritter wiederkommt. Weil es gibt ja phyrexianische Ritter. Und die sind halt so die perfekte Steigerung von diesem ganzen, von diesem weißfarbigen Extremismus ins Absolute. Also, und das finde ich halt geil. Und da Elesh Norn und Chingitaxias und Warringclex ja immer zusammengehören, kriege ich vielleicht dann einen bandfarbenen Ritterkommando, aber das weiß ich noch nicht genau.
Vielleicht. Band ist aber eine gute Überleitung für mich. Tatsächlich. Ohne das jetzt halt,
Also, dass wir alle
gewollt
wohl
zu
scheinbar ein
haben.
Banddeck dabei haben, aber schieß mal los.
Ja, zwei Dinge liefen, die zwei Decks liefen dieses Jahr ein bisschen schief während meiner Challenge. Eins davon komme ich vielleicht später noch drauf zurück. Aber definitiv ein Banddeck zu bauen. Das war eine der Farbkombinationen, die ich mir vorgesetzt habe, und ich musste auf Erneutes feststellen: Band ist Müll. Es gewinnt,
Oh.
aber es ist Müll. So, Grund, weswegen es ging um Cross-Defense Contractor, was ich gedacht habe, ist ein cooler Twist auf Band. Immer wenn du einen Counter auf eine andere oder auf eine gegnerische Kreatur legst, goadest du. Goads bin ich mittlerweile einfach nicht mehr der große Fan davon. Und während deines Upkeeps legt man einen
Gold wurde
Shield-Counter.
getreasured irgendwie, ne? Das ist jetzt auch so
Ja.
zu viel.
Getreasured. Ist eigentlich ja normalerweise was Positives, aber in Magic gegen
Ja.
das. Und es hat mir einfach nichts Spaß gemacht an Band. Ich habe keinen Kern gefunden, der mir irgendwie was in einen nicht sehr starken Power-Level gegeben hat. Weil es gibt ja ein Band-Deck, das ich mag. Das ist Falco Spara, aber das ist halt rein für CEDH gedacht. Also es ist ein Deck, mit dem man aktiv versucht, mit Sensei's Divining Tops zu stormen. Indem man die Kosten von Sensei's Divining Top reduziert und dann ein paar Loops hat, wo man es immer wieder oben vom Deck casten kann mit Falco Spara. Aber in Casual gibt es mir einfach nichts her. Mir kommt es jedes Mal entweder viel zu stark vor, weil Band hat einfach alles abgedeckt. Es hat die beste Interaktion, die existiert, in Blau und Weiß. Es hat jegliche Möglichkeiten, die einen unfaire Vorteile geben kann, und es kann gegen jedes Deck spielen. Gleichzeitig ist es aber super wichtig, wie du Karten ziehst. Also die Decks in Bann kommen ja auch oft so ran, wenn meine guten Ramp-Spells sind halt alle eigentlich auf 1 und 2. Und ein paar sind ein bisschen teurer. Aber wenn ich die natürlich dann nachziehe von meinen guten Draw-Spells, spiele ich viel öfters gegen die Zeit und gegen die Langeweile, anstatt gegen meine Gegner. Gewinnen tue ich mit Bann-Decks, aber ich habe halt echt keinen Bock in einen 1,5 Stunden spielen, eine halbe Stunde die falsche Reihenfolge an Karten zu ziehen und dann eine halbe Stunde die Uhr wie sagt man, auslaufen zu lassen, bis ich endlich in meine Wincons, bis ich endlich etabliere. Es ist einfach, ich komme auch mit niemandem klar. Ich habe auch immer noch keinen
Hast du
Commander
das
dafür
Gefühl,
gefunden.
dass einfach dann das für dich bedeutet, dass diese ganze Farbkombination einfach was ist, mit der du nicht warm wirst? Oder willst du dem nochmal einen Shot geben und versuchen, irgendein anderes Banddeck zu bauen?
Ich bin gerade tatsächlich, habe ich gerade keine Lust, ein Banddeck zu bauen. Ich weiß
Also,
nicht, ob ich einfach.
Holidays from Band brauchst du so ein bisschen.
Genau, weil jedes Mal, wenn ich es versuche, sind die Decks entweder sehr gimmicky oder sie kämpfen mehr gegen die Zeit als gegen die Gegner. Und das gefällt mir halt nicht so.
Dann mache ich mal weiter mit meinem Banddeck, wenn wir schon dabei sind. Jochen, ich weiß, du hast mit Naya angefangen, aber vielleicht hast du, ich glaube, du hast auch noch ein
Ich habe auch ein
Banddeck.
Banddeck
Genau,
dabei,
können wir
keine
einfach mal
Sorge.
durchgehen. Also ich habe vier Decks dabei, ich weiß nicht, ob wir durch alle durchkommen. Alle haben so ein bisschen anderes Problem. Und ich fange mal jetzt einfach mit Banddeck an, mit meinem Derevi-Deck. das hat so ein bisschen das undefinierteste Problem von allen, weil es macht mir am meisten grundlegend Spaß noch. Also das ist ein relativ, ich habe das schon richtig lang, ich glaube seit 2013 oder vielleicht seit 2014, also schon eine ganze Weile mittlerweile. Und es ist das recht klassische Derevi Precon, das ich damals gekauft habe und geupgradet habe und verschiedene Iterationen hatte, um zu gucken, dass es jetzt nicht ein super bastetes Softlock-Monster ist, was ja Derevi gerade damals sehr, sehr gerne und häufig war, sondern es ist wirklich so Tap-Untap-Shenanigans, also Azami, es hat ein Wizard-Tribal Element drin, es hat so ein bisschen ein paar von diesen Interaktionen, also Coastal Piracy Effekte, dass ich eben, also mit dem ich greife mit vielen kleinen Kram an und so. Das Problem an dem Deck ist so ein bisschen, dass es relativ gut läuft und auch immer Spaß macht, aber es fühlt sich gar nicht mehr so originell an. Also ich habe es ganz lange behalten, weil es halt immer noch ursprünglich ein originelles Deck war oder ein Deck, das mir damals so ein bisschen so auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, sage ich mal. Aber es ist doch, würde ich sagen, so das klassische Derevi-Deck. Also das klassische Mid-Power-Derevi-Deck, das jetzt nicht versucht, mit Winter Orb irgendwelchen Quatsch zu machen, das nicht versucht zu sagen, niemand darf mehr spielen außer ich, niemand darf mehr Sachen enttappen außer ich, sondern es ist eher so, alle dürfen enttappen, wie sie Lust haben, aber ab und zu tappe ich dann doch mal von den Leuten irgendwie die eine oder andere Sache. Ich spiele vielleicht einen Rin Wingmare oder sowas, um eben dann doch vielleicht irgendwie also so ein mini bisschen Softdecks zu machen gegen Combo-Decks und so, aber es ist irgendwie so von der Zeit überholt worden. Und ich glaube, dass es dann doch noch mal möglich sein könnte, da bin ich jetzt bei Freddy, eben also mir noch mal zu überlegen, so okay, was bietet eigentlich Band an interessanten, originellen Decks und so. Und ich kann mich noch nicht so ganz überwinden, die Revi irgendwie so richtig zu upgraden und was ganz anderes draus zu machen, weil ich halt doch irgendwie, es macht schon immer wieder Spaß. Aber ich habe halt irgendwie auch 14 Decks und ich komme so selten zum Spielen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Derevi gespielt habe. Und möglicherweise muss man dann irgendwann einfach mal sagen, okay, die Liste behält man ja irgendwie auf irgendeiner Deckbau-Webseite, auf Moxfield oder so. Und jetzt wirklich, jetzt macht man mal den Commander Sphere Approach, Kill Your Darlings, nimmt das ganze Ding auseinander und schaut mal, was draus wird im nächsten Jahr.
Ich glaube, ich kann vielleicht ein bisschen psychologisch hier sagen, weswegen dir das vielleicht nicht mehr so viel Spaß macht.
Ja, weil ich einzigartig sein will und das ist das jetzt nicht mehr.
Ich glaube, nicht unbedingt.
Ich bin Snob.
Wenn du das Deck spielst, hast du gleich viel Spaß. Hast du dann weniger Spaß, als wenn du dein Jeskai Flicker Deck spielen würdest? In den meisten Fällen. Weil ich denke nämlich, die Play-Patterns von diesen zwei Decks sind extrem ähnlich. Du verzögerst halt quasi das Untappen mit den sofortigen von ETBs.
Das ist eine gute Frage von dir, aber ich muss dich gleich unterbrechen, weil tatsächlich die Play-Patterns schon ein bisschen unterschiedlich sind. Also der gerade zu Jeskai Flicker ist der größte Unterschied, dass ich bei Jeskai Flicker fast nicht angreife. Das ist so ein bisschen ein eigenes Problem an dem Deck an sich, das ich gerne ändern möchte. Und bei Derevi greife ich extrem viel an, eben genau wegen diesen ganzen Edric und Coastal Piracy Sachen, die mir Karten ziehen lassen und so, also quasi da, und bei Derevi selber das ja auch belohnt, wenn ich Schaden mache mit meinen kleinen Crittern, also das ist schon vom Spielgefühl schon was anderes. Es ist, glaube ich, wirklich so, der Hauptgrund ist halt echt so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt spiele, dann ist es nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr so wie das Deck, das von mir kommt an, sondern halt so, naja, okay, ist jetzt nicht das einzigartigste Deck aller Zeiten. Und das gilt vielleicht für mehr als das Deck bei mir, aber bei dem fällt es mir mit am meisten auf.
Ja, ich glaube, das eine schließt aber zum Beispiel das andere nicht aus. Ich denke zum Beispiel Combat, so wie du es gesagt hast, Derevi ist ein Flyer und er verwendet zwar den Combat-Step, aber verwendet er ihn, wenn er eben mit Evasion angreift oder so, ist die Interaktion dann im Combat Step da? Das sind da alles solche kleinen Fragen. Und ich glaube, ich habe damals ja öfters mal gegen beide Decks von dir gespielt. Und die kamen mir schon immer ziemlich ähnlich vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, interessant. Ja, das ist muss man drüber nachdenken. Ist interessant, dass du es sagst.
Ich finde das spannend, wenn ich euch jetzt zugehört habe, weil offensichtlich ist bei Band auch so ein bisschen das Problem, ja, das, wie Freddy gesagt hat, also bei dir ist es, Fritz, das ist halt so dieses diffuse, ja, das Deck kann, ja, ist ja gut, aber das macht jetzt nichts Einzigartiges. Und bei Freddy war es, das Deck ist gut, aber es macht halt immer das Gleiche und eigentlich macht es nichts, was mich super begeistert. Und so ging es mir mit meinem Deck halt auch. Also ich habe noch, das ist auch noch hier gesleeved herum, mein Rune of the Hidden Realm Golem Deck. Und da habe ich halt auch festgestellt, also es geht natürlich darum, dass man alle möglichen Golems, die andere Golems erschafft, flickert. Das kann, also Rune hat 4/4, Vigilance Trample kostet 2 und eben die Bandfarben, also insgesamt 5 Mana. Und für 2 und die Tappen kann man eine andere Kreatur ins Exil schicken und sie zu Beginn des nächsten Endsteps aufs Schlachtfeld zurückbringen. Also war halt so der Gedanke dran, dass ich, also das war meine Herangehensweise am Band, ist, dass ich mir immer irgendwas suche, was so mit Band jetzt erstmal nichts zu tun hat, und dann mache ich daraus halt eine Idee. Es war halt quasi ein Archäologenteam, das Golems ausgräbt und dabei aber auf Phyrexias Überreste stößt. weil man dann natürlich auch die ganzen Splicer und so flickern kann und immer mehr Golems kriegt. Aber es hat jetzt auch erstmal mit Rune nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, so bei vielen Band-Commandern das Problem, wenn die... Ja, es hat nichts damit zu tun, das ist natürlich richtig. Aber wenn die nicht sehr eng sind, wie jemand wie Gorion, der halt ganz knallhart sagt, jetzt zählen nur Adventures in diesem Deck, dann ist halt durch die Kombination der Farben ist Band so dermaßen offen, dass man sich immer massiv selber einschränken muss mit einer Idee. Sonst, selbst wenn man kein Good Stuff Deck macht, fühlt es sich für mich immer sehr schnell an wie ein Good Stuff Deck. Mhm. Nur aus der Kombination von dem Ganzen raus. Man hat halt die ganzen Grundsäulen, wie Freddy gesagt hat, von Commander. Man hat immer guten Ramp. Man kann, Artefakte kann man ja überall spielen, aber dadurch, dass man Weiß drin hat, kann man die auch noch super unterstützen. Dann eben die Interaktion mit Weiß und Blau. Das ist einfach ziemlich gut. Man kann sogar dadurch, dass Grün drin ist, riesige Kreaturen da reinpacken, wenn man da Bock drauf hat. Und es wird deinem Banddeck so groß nicht schaden wahrscheinlich. Das ist aber auch was, also ich will halt den Rune mal überarbeiten, auch wieder jetzt nächstes Jahr, weil dann vermutlich noch ein paar Golems kommen werden, aber ich möchte einfach, ich habe kein Flicker-Deck an und für sich und ich wollte halt gern den haben mit ein bisschen, ja, jetzt mit Brothers War sieht man es ja noch mehr, mit Prototype, da gibt es halt einfach viele Sachen, das passt gut zu diesem Theme, dass Rune, warum auch immer, ein Rhino-Soldier, ein Archäologenteam leitet, aber er tut es. Dass der dann mal ein bisschen Liebe kriegt. Vor allem war das auch ein relativ frühes Deck, das habe ich zwar immer wieder überarbeitet, aber irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich bemerkt habe, ich spiele das nicht. Und es ist aber noch da und es wurde auch von Zeit zu Zeit, das ist total verrückt, habe ich es auch überarbeitet, während ich es nicht gespielt habe. Ich habe es mir angeguckt und habe so reingeschaut und habe dann, ja, hier ein bisschen und da ein bisschen und dann habe ich es doch wieder nicht gespielt. Und das möchte ich halt schon eigentlich ändern, weil ich finde den Commander cool, ich finde das Thema cool und ich mag auch eigentlich Band an sich, weil Band in meinem Kopf eben diese Shards of Alara Rittertugenden hat und rein spielmechanisch ist Band halt auch scheißen stark.
Ehrlich gesagt, es klingt auch wie eine Deck-Idee, die einfach cool ist, die du auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, ob ich dagegen schon mal gespielt habe, aber ich finde Golems enorm lustig und Golems im Band auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein typischer Fall ist, wo vielleicht wirklich die beste Idee ist, einfach den Commander auszuwechseln, um dem Ganzen so ein bisschen was Erfrischendes zu geben. Es kann ja weiterhin ein Blink-Deck sein und es gibt ja wirklich zahlreiche Blink-Commander. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Blink-Commander sein. Also du kannst aber so diese Grundidee Golems in Band, finde ich cool. Und dann, ja, kannst du ja Rune lassen.
Ja, ich habe damals auch einen Golem-Deck mal ganz kurz ausprobiert, was gar nicht ganz gut funktioniert hat. Und das war mit Livio und Ichtekic, damals Partner, als die rauskamen. Also Livio ist übrigens auch ein Knight, den man vielleicht nehmen kann.
Ja.
Der hat die Möglichkeiten, also der kann deine eigenen Kreaturen ins Exil schicken für 2 Mana. Und dann hat er eine Fähigkeit, wo er sie für 3 Mana alle auf einen Schlag wiederholen kann, quasi. Und die Idee war auch mit Splicern. Hat auch mit Splicern funktioniert. Der Itch-Tekkik ist ja quasi einer der Splicer-Commander, der mit zwei Golems reinkommt und den...
Das ist ja quasi der grüne Obersplicer, wenn man jetzt mal davon ausgeht, weil wenn er die einzige Legendary davon ist.
Ja.
Oder wie wir in Bayern sagen, der Oberst das Splicer.
Geschützter Begriff. Da, also den darf man dann einfach so verwenden. Das ist eine Käsemischung jetzt. So.
Und wer hätte geahnt, dass der Commander Kompass in den Ruin getrieben wird durch einen Lawsuit aus der Oberster Lobby? Aber so kam es.
Ich finde das, wenn in dieser Folge unser Ende kommt, noch kurz vor 2022, dann ist es halt so. Ja,
if we die, we die.
Ja. So, okay, gut. Ja, genau. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil Golems und Splicers sind stark. Das ist was glaube ich, viele Leute nicht wissen, dass diese Archetyp überraschend gut miteinander funktioniert und sehr viel Support hat. Ich würde sie fast als die Hipster-Sliver bezeichnen. Weil sie machen ja noch was anderes. Also quasi, wenn der Splicer stirbt, dann hast du zwar immer hast du halt bloß noch einen 3-3 Golem, der hat jetzt keinen First Strike mehr. Aber du machst diese Golems und buffst die sind quasi so kleine... Ich glaube, deswegen magst du sie. Jochen, es sind Sliver ohne Schwarz.
Wäre möglich, wobei ich ja immer sage, dass die Remasuri-Königin zusammen mit Königin Machesa meine geheime, verbotene Liebe ist, die ich nie ausleben kann. Aber ja, ich finde das, ich glaube, daran liegt es. Das habt ihr beide ganz gut. Zum einen, weil ich halt das einfach cool fand, also die Mechanik, und dann auf der anderen Seite, es hat einfach einen Appeal. Ich finde, Splicer haben generell einen Appeal, aber das ist, da können wir nächstes Jahr, wenn Phyrexia kommt, nochmal drüber sprechen.
Ich habe jetzt ein Deck hier, wo ich ein ähnliches Problem habe. Und da möchte ich das neue Jahr nutzen, eigentlich was zu tun, was ich schon sowieso, da weiß ich, oder also es ist ein bisschen ein anderes Problem. Das Deck an sich soll bleiben, der Commander soll sich ändern. Und der Unterschied ist, ich weiß schon, welcher Commander das werden soll. Und ich habe auch schon so oft darüber geredet. Es ist mein Tamanoa-Deck. Ihr wisst beide Bescheid, dass Tamanoa zu Jared Cathalion werden soll. Hab da auch, glaube ich, im Podcast das schon mal angesprochen. Ich glaube, die Karte, die Jared-Karte, die ich habe, habe ich sogar von dir, Jochen, wenn ich mich nicht irre. Und doch, lag das jetzt ewig auf der langen Bank bei mir. Und ich habe Jared Cathalion schon eingesleeved, aber das Deck selber ist noch nicht umgebaut, sodass es mit ihm was zu tun haben soll. Also die Grundidee ist, also und das Problem ist, dass ich nicht genau weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Also es ist ein bisschen mit Monarch bereits bisher gewesen. Also es hat ganz viele Karten drin, die irgendwie so auch Enchantments sind, die mit Tamanoa interagieren. Für Leute, die Tamanoa nicht kennen, das ist eine nicht legendäre Karte, die ich aber gehouseruled habe in meinen Gruppen und alle fein damit waren, sie als Commander zu benutzen. Die sagt immer, wenn ich nicht Kreaturenquelle Schaden zufüge, kriege ich so viel Leben. Und das möchte ich zu Jared Cathalion ändern, der eben mich der einen Gegner zum Monarch macht, wenn er ins Spiel kommt. Und ich kann den Monarch dann mit einer Runde Verzögerung mir klauen. Und wenn ich den Monarch habe, dann wird aller Schaden auf Jared verhindert und er kriegt stattdessen so viel +1/+1 Marken. Und er hat, glaube ich, 3/3 für auch die drei Naya-Farben. Und
ja.
Ich glaube, das ist ein Deck, da muss ich mich jetzt wirklich einfach mal aufraffen und mich irgendwann, wenn ich mal ein Wochenende frei habe oder einen Tag frei habe oder sowas, mich wirklich einfach mal hinsetzen und sagen, okay, gut, keine Ahnung, das ist jetzt eine neue Liste, so, bumm, wir bauen das jetzt um und das ist das neue Deck und das teste ich jetzt mal. Das Problem ist, das hätte ich eigentlich schon das ganze Jahr machen können und ich habe es irgendwie nicht gemacht. Und das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass ich einfach insgesamt weniger Zeit habe für Magic und die wenige Zeit, die ich dann habe, ist dann meistens entweder vom Podcast in Anspruch genommen worden oder halt, es gab dann doch immer wieder Decks, die ich halt einfach spielen wollte. Also ich hatte keine Lust rumzusitzen und wieder so ein Deck da irgendwie zu überlegen und so. Und es gab dann andere Deckprojekte, die mir irgendwie wichtiger waren. Also zum Beispiel Solkana, endlich mal ein Grixis-Deck bauen. Und jetzt ist, also ich will nicht komplett dieses Naya-Deck aufgeben und sagen, ja, mein Gott, hat halt wohl nicht sollen sein, sondern ich will dem jetzt noch mal einmal das machen, aber ich muss mich da so ein bisschen dazu zwingen, weil diese Idee, die ursprünglich mal cool war und mich begeistert hat, Jared Cathalion mit Monarch und so, ist auch schon wieder gefühlt so angestaubt, so ein bisschen. Ich bin irgendwie nicht sonderlich motiviert für nächstes Jahr, merke ich. Ich bin nur am Quengeln. Aber das ist gerade so mein Problem mit diesem
Deck. Das kommt alles wieder.
Nice, passt schon, weil du hast nämlich was Interessantes gesagt. Ich glaube, Jared Cathalion kann einen nämlich sehr gut in eine Falle locken. Und zwar die, dass man denkt, man bräuchte hart die Monarch-Karten oder müsste die mit ihnen verwenden. Aber tatsächlich ist sehr viel von dem Wert, den der Monarch ins Spiel bringt, wie bei Queen Marchesa, gar nicht, dass man den Monarch behält und die Karte zieht, sondern dass sich die Leute schlagen, dass das Tempo erhöht wird, dass, wenn du den Monarch hast, nach einem Blasphemous Act zünden kannst und du musst keine extra Karten spielen, um dir den Monarch dann wieder zu holen, weil danach hast du halt einfach einen riesen Jared Cathalion für diesen einen großen Play. Und ich würde deswegen wirklich mal aufpassen bei solchen Karten, die Monarch sagen, dass man von den Gedanken abzukommen, ah, ich bin der Monarch, ich möchte der Monarch sein und ich möchte ihn behalten. So viel, es ist so viel mehr wert, wenn der Monarch rumgereicht wird, weil das bedeutet, A, Gegner werden angegriffen, B, du wirst nicht angegriffen.
Das ist tatsächlich ziemlich gut, was du gerade sagst, weil ich glaube, dass ein Grund, warum ich nicht so unfassbar viel Motivation bisher für dieses Deck hatte, war, dass die Herangehensweise, die für das Deck ich hatte, zu sagen, okay, dann bin ich Monarch und dann habe ich irgendwie diese Karte, die sagt, irgendwie ich kann keinen Schaden mehr kriegen und ich habe irgendwie diese lustige Paria-Kombination, dass aller Schaden, der auf mich geht, geht dann auf Jared und so und dann wird er immer ganz, ganz groß und so weiter. Das ist zwar cool, aber de facto, das Spiel, das dabei rauskommt, ist sehr, sehr statisch. Sehr, sehr Pillow-Forty, sehr, sehr, ich muss gar nicht mehr angreifen, aber ich bin eigentlich auch untouchable geworden. Und das ist ein paar Mal lustig, aber irgendwann ist es dann auch so, ja, okay, gut, was machen wir jetzt mit diesem einen Deck da drüben, dem wir sowieso nicht schaden können? Puh, keine Ahnung, wir kloppen und wir spielen mal zu dritt ohne den Fritz und irgendwann zieht man dann den Cyclonic Rift und den macht man dann und dann haut man mich trotzdem weg. So. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ein guter Punkt, den du da einwirfst, sich mal so zu überlegen, okay, offensichtlicherweise hat das irgendwie einen bestimmten Grund, dass dieses Deck mich nicht so on fire catcht wie andere Decks und dem mal so ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage vielleicht so auf den Grund zu gehen, nachzuspüren und dann zu sagen, okay gut, dann mache ich das anders. Dann brauche ich Jared halt nicht als das Ultra-Pillow-Fort-Deck, das unverwundbar ist, sondern halt vielleicht doch wäre das jetzt das Political-Deck oder sowas. Vielleicht mal ein bisschen Goat
das
reinmachen
oder so. Das wollte ich auch sagen. Wenn du das machst, dann sag mal Bescheid, weil ich hatte auch so Interesse an Jared und dann war aber auch direkt, ja, okay, wie mache ich das am besten? Und jetzt, wenn ich mit so ein bisschen Abstand drauf schaue und natürlich auch, wo wir drüber gesprochen haben, ist eigentlich ja Jared politisch ein super cooler Commander und auch aber ein gemeiner Politik-Commander, weil das ist ja so einer, der durchaus genau auf die Zugreihenfolge schauen kann, weil du kannst ja die Person zum Monarch machen, die es auf jeden Fall voll auf die Fresse kriegen wird.
Ja.
Und damit kann man ja schon relativ effektiv steuern und dass er dann halt keinen Schaden nimmt, wenn man selber der Monarch ist, ist ganz nett. Ich fand immer bei Jared so das Problem, dass er, der hat oben so einen coolen Ansatz und unten drunter ist dann auch ein cooler Ansatz, aber die zwei zu verknüpfen fällt mir, es ist mir persönlich jetzt immer gedanklich sehr schwer gefallen. Aber vielleicht kommst du da einfach mal auf das Pudelskern, wenn du drüber nachdenkst. Du kannst mir dann Bescheid sagen, weil bei mir war wirklich auch so, Jared ist cool, aber ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Das war bei mir so.
Ja, genau.
Ja, er ist auch nicht so cool, dass man jetzt sich hinsetzt und irgendwie mehrere Studien dazu verfasst, wo er jetzt genau geil ist und wo man ihn einsetzen würde.
Ja. Nee, aber erfahrungsgemäß Monarch zieht mehr Karten, als man denkt, weil oft zieht es auch Karten, wenn man keine zieht, weil andere Gegner 20 Schaden erhalten. Und das ist mir definitiv wert, eine Karte nicht zu ziehen. Das ist eine 0-Mana, 20 Schaden.
Und kleiner Einschub dazu, ich glaube auch, also wenn man so generell, wenn es geht ja um Decks, die wir nächstes Jahr nochmal überarbeiten, ich glaube, so eine einzelne Monarch-Karte, die tut fast jedem Deck gut, weil der Monarch dem Spiel an sich unglaublich gut tut. Der Effekt ist einfach cool und er sorgt nie dafür, dass das Spiel schlechter wird, finde ich. Also ich habe es noch nie erlebt,
dass
durch die Monarch-Mechanik das Spiel blöder geworden wäre. Das wird immer interaktiver und cooler und das, glaube ich, kann man so die eine
Daumenregel. Nebengedanke dazu, bevor wir zu Freddys nächsten Deck kommen, weil wir vorhin gesagt haben, Goat wurde so ein bisschen getreasured, also im Sinne von, es ist eine Mechanik, die hochskaliert und die so ein bisschen blöder geworden ist, wenn sie im Überfluss in einem Deck, in einem Spiel vorhanden ist. Ich merke gerade, dass ich, glaube ich, auch Monarch deswegen so mag, weil das ist untreasurable. Also du kannst nicht nach derzeitigen, also Wizards kann ja alles eigentlich, ich will sie gar nicht, ich will gar nicht das Schicksal herausfordern, jetzt, oh, Multiple Monarchs und so, ich sehe schon kommen, aber ja. Stand jetzt quasi, Monarch ist Monarch. Das kann nicht so das Spiel übernehmen, dass du sozusagen auf einmal wie bei Goat irgendwie alle Goaten nur noch, sondern Monarch ist halt da und das macht es ein bisschen dynamischer und ein bisschen lustiger, aber es geht nicht so, es geht nicht mehr nur noch darum. Nur so als kleiner Side-Einwurf.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass mehr Monarch-Karten kommen wird, weil die haben immer das gleiche Problem. Es ist nur in Commander eine gute Mechanik. Überall anders ist es stark, sogar sehr stark. Und das ist genau das Problem, weil sie Überhand nimmt jedes Mal, wo sie legal sind. Wo Pauper-Commons gebannt werden, die Monarch reinbringen.
Also man lernt daraus, andere Formate sind durchaus monarchable, aber Commander nicht. Ja. Commander kann davon nicht genug kriegen.
Nee, ich wollte nämlich, hat nämlich auch noch was zum Flicker-Deck von Jochen gehabt. Und zwar will ich jetzt tatsächlich eins bauen. Und ich weiß nicht, das ist nämlich der eine Deck-Archetyp, der mir nie so zugesagt hat, muss ich sagen. Und den habe ich dieses Jahr auch gar keine Chance gegeben, weil ich ein großes Play-Pattern nicht mag. Und das ist die Idee von, ich mache immer wieder das Gleiche. Und Flicker ist halt darauf ausgelegt, Effekte zu wiederholen. Und jetzt ist aber eine Karte rausgekommen tatsächlich, die kommen raus im Jumpstart, ich bin nicht genau sicher, wann das da ist, Preston. Und ich denke, das ist einer der coolsten Wege, Flicker zu spielen überhaupt, und der hat mich voll gerissen. Preston ist ein Hasenzauberer, der jedes Mal, wenn eine Karte reinkommt und sie nicht gecastet worden ist, oder eine Kreatur reinkommt und nicht gecastet worden ist, macht er 0-1 Kopie davon. Und mein erster Gedanke war halt erst, okay, es ist halt wieder irgendein Flicker-Deck, ja, passt schon. Und dann kam mir vor, was möchte ich eigentlich flickern als 0-1 Kopie? Und ich denke, da ist ein großer Unterschied, weil wenn ich einen Sarah Ascendant flicker, dann bekomme ich eine 0-1-Kopie von der Kreatur, die zu einem 5-6 Flieger wird. Wenn ich was reanimiere, bekomme ich eine Kopie davon mit Preston. Wenn ich auf mehreren Ebenen agiere, also eben Dinge nicht wiederhole, ich habe Optionen, Möglichkeiten, tatsächlich in diesen Archetyp mich selbst auszudrücken, Dinge zu tun, die ich normalerweise in Flicker-Decks. Was bringt einen Sarah Ascendant, außer dass er ein guter Body ist, in ein Deck, das darauf auf aus ist, Enter the Battlefield-Effekte auszunutzen? Nix, weil er. Oder. Ja, Sarah Ascendant einfach nur, weil er eine gute Karte ist, aber nicht, weil er mit irgendwas synergiert. Auf einmal werden Synergien mit aufgebaut. Und wie genau das Deck aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber dann kann ich auch tatsächlich nächstes Jahr meine Monocolored Collection beenden. Ich habe jetzt schon 4 Decks, die Monocolored sind. Und das ist jetzt auch noch. Das Mono-Weiß kommt dann als letztes auch noch dazu. Und tatsächlich mit was, wo ich gedacht habe, ich habe es abgeschrieben.
Ja, klingt sehr cool.
Mich erinnert der Preston immer ein bisschen, also den letztens erwähnt, das habe ich mir länger anguckt und ich finde find die Idee auch cool, vor allem, weil der Preston mich immer so ein bisschen daran erinnert, müsst ihr nicht nachvollziehen können, aber für mich könnte das auch gut ein Precon-Commander gewesen sein, weil der, wie du gesagt hast, Freddy, der würde dir dann zeigen, okay, du kannst flickern, du kannst reanimieren, du kannst auf diese Weise es auslösen, du kannst auf diese Weise es auslösen, du lernst gleichzeitig noch coole Copy-Token. Und er hat einen Effekt mit den Copy-Token. Also eigentlich macht er viele, genau was dich daran begeistert, finde ich eigentlich auch schön an dem. Der gibt dir sehr viele Wege, wie du das spielen kannst. Und dann hat er gleichzeitig halt auch noch eine gute zweite Fähigkeit, die jetzt aber nicht übertrieben ist. Also du musst ja immerhin 5 davon opfern. Das ist jetzt auch nicht, es wäre was anderes, wenn es 2 wären. Dann wäre es wirklich brutal. Aber 5 ist, ich finde den schön gebalanced. Und ich finde, das ist auch einfach ein cooler potenzieller Commander. Ich bin gespannt.
Ich mag den allein deswegen schon, weil ich ja mal ein kurz gelebtes Quine-Deck hatte, das Wizard Tribal war mit Bounce und so, das echt Spaß gemacht hat. Also Quine ist dieser, auch ein Hase, auch ein Wizard, genau wie Preston, sieht auch ganz ähnlich aus. Ich glaube, so viel Varianz in Hasenzauberern kann man vielleicht auch nicht haben. Die werden alle sich ein bisschen ähneln in ihrem Auftreten. Ja. Quine ist blau-weiß, 1-3 für alle, die ihn nicht kennen, sagt Tappen, jeder Spieler kann eine Karte ziehen. Und jeder Spieler, der dann eine Karte gezogen hat, kriegt ein Leben. Und das Deck hat mir mega viel Spaß gemacht. Ist letztlich nicht in Papierform entstanden, weil es immer in so einem Ich-mill-alle-Leute-ein-bisschen-kombomäßig-tot-Ding geendet hat. Und dann wieder so ein bisschen einseitig wurde. Aber als Preston jetzt rauskam, habe ich mir wieder gedacht, so, ah, fuck, vielleicht sollte ich doch mal wieder das Quine-Deck irgendwie dem nochmal einen Shot geben und diese Liste mal irgendwie so gucken, ob ich die nicht doch mal irgendwie wie reanimiere. Deswegen kann ich das nur gutheißen.
Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwie komplett überzeugt von den Commander, von was, je länger ich mir anschaue, und das ist vielleicht der Vorteil von mir und auch wie ich an Decks herangehe, desto mehr Bullshit aus alten Sets und so fällt mir ein, was ich damit machen kann. Also, so, ja, eine 0-1 Ulamog Crusher hat immer noch Annihilator 2.
Da sind wir wieder an dem Punkt, wo du einfach ein schlechter Mensch
bist. Ich wollte gerade sagen, so. Das weiß ich. This is why we can't have nice things.
Das ist doch nice.
Das ist meine Eldrasi-Fabrik. Schaut ruhig mal rein. Dann verliert den
Verstand. Willy Wonka mit seinen Eldrasi, mit seinen Ulamog-Tokens. Ich habe jetzt noch zwei Decks, die ich in eins zusammenfassen würde. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Machen wir noch eine letzte Runde? Oder habt ihr
ja, machen wir noch jeder eins.
Dann, Jochen, lass doch mal hören.
Ich werde nächstes Jahr werde ich wieder vermehrt ein Deck spielen. Ich will es auch ein bisschen, also es muss nicht ganz so häufig gespielt werden wie Brian Stoutabend, weil das spiele ich ja unter anderem auch, damit ich meiner Freundin am Ende des Abends sagen kann, die Riesen haben jemanden gesmashed oder sie haben niemanden gesmashed. Diesen Status von totaler, ja. Aber dafür hat sie wirklich zu keiner anderen Karte irgendwie eine Beziehung außer zu Brian Stoutabend, weil der cool ist.
Und zu dieser einen Secret Lair Karte, die sie als Lesezeichen benutzt. Was war das nochmal?
Lucille.
Ah ja, genau.
Lucille und Negan sind beide Lesezeichen, aber Negan ist das Hauptlesezeichen. Ja, es gibt Barbarei in vielen verschiedenen Gesichtern, wie man sieht. Aber ich möchte ein Deck haben, das, also Brian ist cool, Brian ist jetzt nicht super mächtig, der sitzt immer so schön in der Mitte, der, also ich glaube, das habe ich schon oft genug erwähnt. Und ich habe mein Joyra Weatherlight Captain Deck und ich weiß noch, dass ich mit diesem Deck, ich hatte ungefähr eine Woche lang Spaß, es allein zu bauen und ich habe schon auch, wenn ich spiele, habe ich schon auch Spaß dran, dass es so stark ist und dass ich dann, weil ich habe relativ wenige Decks, die in diese Nische gehen, wo ich sage, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen high-powered. Es gibt ein paar, die sind durch ihre pure Aggression, wie Waldug oder so, die sind schon, die können den Sack schnell zumachen, aber die sind jetzt nicht von sich aus einfach so, die Waldo kann sich nicht gegen vieles behaupten. Man kann den sehr leicht ausschalten, wenn man will. Und Joyra halt nicht. Und ich hätte gern ein Deck, das ein bisschen im Power-Level höher ist. Aber ich werde da das nächste Jahr dran rumbauen müssen, weil ich will halt kein Solitär-Deck damit haben. Und ein bisschen Solitär wird immer damit bleiben, weil ich will ja den Commander nicht austauschen. Aber ich würde es gern ein bisschen interaktiver gestalten. Vielleicht nehme ich tatsächlich mal was rein, was ich irgendwann mal wieder verworfen hatte. Ich hatte mal ein Jeskai-farbenes Topter-Deck. Aber irgendwas möchte ich damit machen, damit man so einen kleinen Kern von diesen Joyra-Späßen hat und vielleicht auch noch mal sowas wie Meridian Besieged, womit man dann, also nur kurz, das ist eine Verzauberung, kostet blau und 2 und sagt, man kann wählen, wenn es reinkommt, ob man Mirana oder Phyrexianer ist. Und wenn man Mirana ist, kriegt man immer für jedes Artefakt, das man castet, ein 1-1 Mühe. Und wenn man Phyrexianer wählt, dann kann man zu Beginn des Endsteps eine Karte ziehen und eine abwerfen. Und wenn 15 oder mehr Artefakte im Friedhof liegen, dann verliert ein Gegenspieler das Spiel. Und sowas mag ich schon an dem Joyra-Deck. Das würde ich auch drin lassen. Aber ich möchte halt nicht nur darauf hinarbeiten und währenddessen Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen. Sondern ich möchte darauf hinarbeiten, während meine Legionen von kleinen Top dann den Leuten brutal auf die Nerven gehen und ihnen gegen den Kopf fliegen.
Ja, damit die anderen Kopf wegkriegen und nicht du.
Ich, Ja, kurz. Liegt es Problem bei dir dann eigentlich so hauptsächlich so ein bisschen mit am Commander, wer dahinter steckt?
Eher die Spielweise, oder? Also eher schon so ein bisschen, dass du sagst, du willst die Komplexität und das Solitärmäßige reduzieren.
Genau, ich will diesen Zeitfresser-Faktor will ich reduzieren. Ich mag Shoira ja eigentlich, was sie tut. Und ein bisschen spielt es rein, Freddy. Natürlich ist Shoira, die geht halt schnell in so eine solitärhafte Richtung. Aber das wäre ja dann meine Challenge an mich, dass ich halt versuche, das besser zu machen. Und ich weiß, es gibt genügend Leute da draußen, die mit der gleichen noblen Absicht eine Shoira Weatherlight Captain in die Hand genommen haben. Ich habe sie noch gar nicht erklärt, fällt mir auf. Hier ist es Farben und 2 und hat 3/3 und sagt immer, wenn du einen historischen Zauberspruch spielst, darfst du eine Karte ziehen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die das Gleiche gesagt haben. Ich werde mich nächstes Jahr in diese Riege einreihen und sagen, dieses Shoira-Deck ist anders. Und ihr werdet dann nächstes Jahr sagen, Jochen, du hast
halt gelogen. Die Klappe.
Ich hoffe nicht, dass es so läuft, aber die Wahrscheinlichkeit ist da.
Sie ist auf jeden Fall da. Ne? Also das ist wieder eine so dieser Fälle. Nein, nein, aber es ist nicht so ein XY-Deck. Ja, Jochen, natürlich nicht.
Aber ich will halt
es ist
auch
nicht
noch mal
so ein Golos-Deck, aber wir haben genug Leute gesagt, damit es dann doch so ein Golos-Deck war und jetzt ist er gebannt.
Ich will halt auch noch mal dran arbeiten, weil ich festgestellt habe, dass das mit das Deck war, das mir beim Deckbau allein schon am meisten Spaß gemacht hat. Vielleicht setze ich das jetzt einfach jedes Jahr auf die Liste und baue das jedes Jahr um, nur weil ich dann, da hatte ich wirklich so Blätter mit Mana-Kurven und alles aufgezeichnet. Es war so ein bisschen wie dieses Meme mit den Zahlen oder wie so ein Verrückter, der so seine Serienmörderwand bestückt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich möchte es diesmal dann halt auch öfter spielen und diesen Inhibitor wegwerfen, dass es einfach zu stark ist für die meisten Spiele, in denen ich bin und zu lang, also zu zeitfressend.
Cool, ich hatte nämlich auch noch vor, einen Izzet Commander zu bauen, aber tatsächlich aus einem bisschen einen anderen Grund, mittlerweile aus Spite. Und zwar okay.
Ein guter alter Merlotta.
Es wäre nicht der Freddy ohne Hass.
Ja, genau. Das hab ich schon gesehen. Es war zu holsam bisher bei dir. Das muss ja unter.
Genau,
muss
ich töte werden. Ja Kinder. So. Myra the Magnificent ist ein Attractions Commander. 2 und Chess, 2 und Izzet. 2/4 und jedes Mal, wenn man ein Instant oder Sorcery castet, öffnet man eine Attractions. Und man kann x Mana bezahlen und unter einer dieser Attraktionen eine Instant oder Sorcery legen und jedes Mal, wenn dann die Aktion triggert, castet man eine Kopie von der Karte, wo man darunter gelegt hat. So, ja. Der Grund, weswegen ich die bauen möchte, ist, weil niemand Infinity hat. Und ich möchte dieses Deck bauen nächstes Jahr und ich möchte keine Karten bestellen. Ich möchte mir die Attractions ertauschen, weil ich habe diese Karte damals geöffnet in unserem Sponsorship-Deal. Und ich bin irgendwie ziemlich sauer, dass ich bis heute keine 10 spielbaren Attractions habe. Ich habe nochmal 3 Booster gekauft damals von Infinity und ich finde das so
okay, ich
eine...
Ich schick dir meine, jetzt aber wirklich.
Okay.
Ich habe auch welche, glaube ich.
Okay,
dann vergessen, wird das Deck am vielleicht Command gebaut. Fest, aber die kriegst du noch.
Ja. Dann wird das vielleicht gebaut, aber ohne Witz, mich macht es so sauer, dass eine Mechanik released wird, die 10 randomisierte anderen Karten voraussetzt, damit sie überhaupt was macht. Randomisierte Karten, die teilweise nicht legal sind. Also aus einem Pool, selbst wenn ich mir Booster kaufe, bekomme ich ja nicht garantiert legale Versionen davon.
Ja.
Und meine Güte, dass ich das damals nicht erwähnt habe, aber jetzt möchte ich sie einfach bauen und ich will absolut keine dieser Attractions jemals kaufen. Ich muss sie ertauschen oder wenn ihr mir helft, brauche ich glaube ich immer noch eine oder so.
Ist dann auch wirklich eine Deckbau-Challenge, weil du musst ja wirklich auch wie so im Mittelalter, du musst erst zum Steinbruch gehen und dir jeden Stein einzeln holen. Kein Obi, kein Bestellen im Internet.
Ja. Yeah.
Attractions, assemble, sage ich dazu nur.
Yeah. Ja.
Living Metal.
Ja, Living Attractions.
Ja. Okay. Ich komme mal, damit wir hier irgendwann zum Ende kommen. Noch zu meinen letzten Decks, und zwar ist es Grismold the Dreadsour. Dieser Troll-Schamane 3-3, 1 und schwarz und grün, hat Trampeln am Anfang von deinem Endstep, kriegt jeder Spieler einen 1-1 Pflanzentoken. Und immer wenn ein Kreaturentoken stirbt, kriegt Grismold eine +1/+1 Marke. Ich war mir schon sicher, dass ich den auflösen würde. Ich habe dieses Deck eigentlich nur so aus Zufall mal, weil ich habe dieses Chevil-Deck, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen Leute, die ich zu meinem Podcast erwähnt, dass so ein bisschen so dieses Gunslinger-Theme hatte und so. Das war dieser Bounty-Counter-Typi. Und das ist nicht so ganz rund gelaufen. Dann habe ich es einfach mal mit Grismold ausprobiert, weil ich gemerkt habe, viel von dem, was ich gebaut habe, macht mit dem irgendwie Sinn. Und dann hat es auf einmal relativ gut funktioniert, aber es war nie so ganz smooth. Also ich habe nie so wirklich das Deck so richtig geplaytestet, richtig gespielt. Und ich wollte es eigentlich, ich war mir so sicher, dass ich es wieder auflösen will. Bis jetzt neulich mein Patensohn mich besucht hat. Der ist jetzt 13 Jahre alt und spielt auch ein bisschen Magic. Da könnte ich meine Finger im Spiel gehabt haben, wer weiß. Und der hat es dann gespielt und hat gemeint, irgendwie findet er das total cool, das macht ihm total Bock. Er findet irgendwie Grismold mega interessant und irgendwie einfach irgendwie badass und so. Und die Begeisterung, die er dann hatte, hat dann so, also ich kann es jetzt nicht mehr guten Gewissens auflösen und muss vielleicht dann doch nochmal dieses Deck quasi ihm nochmal einen Shot geben. Und da kommt jetzt aber mein viertes Deck ins Spiel als Sorgenkind. Der Grund, warum ich Grismold bisher nicht so wirklich weiterverfolgt habe, war, weil es letzten Endes natürlich ein bisschen wieder ein Token-Deck ist, ein bisschen wieder diese Grave-Pact-Aspekte drin sind, ein bisschen wieder, also ganz viel von dem drin ist, was auch in meinem Shattergang Brothers-Deck drin ist, was eins meiner ältesten Klassiker-Decks ist. Das ist mein zweitältestes nach meinem Riku-Deck. Und im Gegensatz zum Riku-Deck hat sich das nie verändert. Also Riku hat sich ja mittlerweile schon ganz viele verschiedene Formen und Iterationen gehabt. Shattergang ist eigentlich immer noch Shattergang im Wesentlichen. Und das hat aber immer so, das saß so drin in diesem, okay, das ist mein Aristocrat-mäßiges Sack and Recur Token-Deck. Und das hat es mir immer total schwierig gemacht, noch ein Token-Deck zu bauen, weil ich mir dachte so, dann habe ich aber zwei Token-Decks und irgendwie, ne, dann doppelt sich das so ein bisschen. Und ich merke aber, dass ich eben Shattergang Brothers, da ist es ein bisschen ein ähnliches Ding wie mit Derevi. Und normalerweise würde ich das jetzt nicht auflösen, weil das halt schon diesen, das ist schon so Brian Stoutarm-Tier bei mir. Aber vielleicht ist es gut, das Deck mal aufzulösen, damit andere Decks sich entfalten können. Damit sowas wie Brian Stoutarm quasi Platz kriegt und Sonnenlicht abkriegt so ein bisschen. Und deswegen, ja, kann es sein, dass jetzt eben Grismold mal so den Platz vielleicht sogar einnimmt von Shattergang, wer weiß.
Ich finde Grismold tatsächlich sogar cool. Ich würde mich freuen, wenn du das irgendwie prominenter mal spielst. Ich würde ihn ja nicht selber spielen, ihr wisst warum, aber ich finde die Idee von
du dem einfach cool. Hast was gegen cool. Blumen?
Und ich finde, es gibt Blumen finde ich tatsächlich sehr schön. Es geht sogar so weit, dass mein Chef mal gesagt hat, nein, Jochen liebt alle Dinge, die blühen. So aus heiterem
okay. Himmel.
Offenbar bin ich ein Hobbit.
Sturm. Ja, das kann ich.
Ich find es irgendwie interessant, dass dieses ein Pattern ist, die vielleicht mal bei uns in der Oberpfalz nachgehen muss. Weil ich habe nämlich auch mit Cheville angefangen und aus meinem Deck wurde dann das Chatterfang-Deck. Was das bessere Cheville-Deck war. Mhm. Mein Bruder hat auch ein Cheville angefangen und er hat damals auch Grismold da gehabt, dass er jetzt hat zu seinem Guillaume-Deck geworden ist. Mhm. Es ist halt, irgendwas ist bei Golgari dran, dass die mutieren, weil ich glaube, jeder nimmt irgendeine Golgari-Karte als Baseline und individualisiert sich dann im Laufe der Zeit. Irgendwie, vor allem ist es hauptsächlich bei Golgari der Fall. Dass Decks tatsächlich so einen langen Strang an Geschichten bekommen und an anderen Decks. Und ich weiß nicht, wieso das da der Fall ist.
Ich glaube, Golgari hat einfach seine Identität noch nicht so oft gewechselt. Also selbst Boros hat ja dann mal in Strixhaven diesen Twist gekriegt, dass sie eben jetzt plötzlich Zauberer sind, Zauberer-Archäologen. Aber Golgari ist sich schon immer sehr treu geblieben, was man gut oder schlecht finden kann. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich hätte jetzt gelacht, Freddy, wenn es in 3 von 3 Fällen auf Grismold rausgelaufen wäre, dass alle, alles, was du gesagt hast, dein Cheville und das Cheville-Deck und das Cheville-Deck und es so ein Fall wäre von All Things Evolve into Crabs und egal, was man macht, Am Ende steht dann immer Grismold the Dreadsword.
Wenn man mit Schimmel anfängt, ist der dabei.
Ja. Ja, das ist interessant. Also das finde ich auch interessant, so als abschließender, ein bisschen so metamäßiger Gedanke, inwieweit da natürlich auch so die Flexibilität von einer Farbidentität über die Zeit hinweg das beeinflusst, ob man sich da dann eher oder weniger Decks baut. Also wir hatten vorhin bei Band hatten wir es ein paar Mal. Das ist ja im Großen und Ganzen jetzt noch nicht so viel anders so. Und zum Beispiel Simic wurde das ja ganz oft vorgeworfen. Simic ist einfach Gustav und so. Aber da haben sie ja wirklich jetzt mit Quandrix hat sich da schon was verändert, ne? Dass die diese Clone-Effekte haben, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist immer noch Gustav, aber quasi es ist zumindest ein erkennbarer Versuch, Commander zu drucken, die nicht einfach nur sagen, spiele Länder und dann darfst du Karten ziehen. Und das glaube ich, klar, jetzt mit Golgari hattest du ein bisschen stärker diesen Life-Gain-Aspekt, aber das war jetzt nichts revolutionär Neues in dieser Farbenkombination. Also das ist natürlich nochmal, da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr eigene Ideen haben, wenn man es oder die sag ich mal, die Friction, ein frisches Deck zu bauen, ist ein bisschen höher, wenn ganz viel schon in eine bestimmte Richtung zeigt.
Ja, ich meine, es ist interessant, weil du kurz Simic angesprochen hast, weil ich glaube, Simic war eigentlich immer flexibler als Gustav. Das Problem ist, das Gustav ist so gut, dass man super Nischen-Commander drucken muss. Genau, dass man super Nischen-Commander drucken kann, die dann genau eine Sache vorgeben und sich dann so drauf fixieren und selten solche Zwischendinge wie bei Eutropia oder Twice Favored passieren, wo halt dann so, oh, das möchte einen Teil und funktioniert mit einem. So. Es ist super schwer in Simic sowohl Expression zu haben, als auch Commander, die das erlauben und nicht vorgegebene Wege haben. Tja. Apropos, wenn wir schon mal über die Farbidentitäten sprechen. Ich habe eine Card of the Week dabei, die, glaube ich, ganz interessant ist für Farbidentitäten. Und eine Karte, die in den Commander-Deck gedruckt worden ist ursprünglich, die nicht viel Play sieht. Und ich habe die Karte bis vor einem halben Jahr ebenfalls wie, glaube ich, 90% der Leute eingeschätzt, dass die Karte underwhelming ist, zu teuer, nicht gut genug. Und dann, wenn man sie in Aktion sieht, tatsächlich echt, echt stark ist. Und das ist zwar der Heilige Tafelberg oder Sacred Mesa. Zwei und ein Weiß für einen Enchantment. Opfere zu Beginn deines Versorgungssegments den Heiligen Tafelberg, falls du nicht einen Pegasus opferst. Und für eins und ein Weiß bringe einen 1-1 weißen Pegasus-Kreaturenspielschein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Mana-Sinks sind immer stark. Aber tatsächlich 1-1 Flyer zu machen in ein Deck, das Buff-Effekte spielt, aggressiv ihr Dinge zu tun hat, oder zum Beispiel im Fall von Monarch reinbringt, wenn man Jared Cathalion, ist es ein super Weg, den einfach dann wieder zu holen und schön immer eine konstante Version haben, das rumzureichen. Die Karte wirkt erst sehr eingeschränkt, weil man muss ja tatsächlich diese 2 Mana fast jede Runde ausgeben. Aber oh boy, lohnt sich das, wenn sich das ansammelt. Es kann in einem Control-Deck eine eigene Wincon sein, wenn man sich halt Mana offen lässt für Counterspells und andere Draw-Karten und dann bekommt man halt einfach immer Flyer. Und halt, ja klar, man zahlt 6 Mana für 3 Flyer, die dann zu 2 werden, aber das Play-Pattern funktioniert damit. Und die Karte spielt sich einfach so viel stärker, als sie sich liest.
Also, ich vergleiche die jetzt mal mit einer Karte, die viel mehr Spiel sieht, nämlich, also zumindest bei, so wie ich das erlebe, mit Luminarch Ascension, was ja ein Mana weniger kostet, auch eine Verzauberung ist. Und gut, da erschaffst du für das gleiche Mana 4-4 Engel, aber du musst dann auch erst die 4 Counter kriegen und dazu darfst du kein Leben verlieren. Also, wenn man es mal so betrachtet, da hast du ja schon gesagt, Weiß kann gut buffen und die Sacred Mesa kann halt sehr viel, kann halt sehr viel schneller irgendwas produzieren. Und gleichzeitig hast du auch, die Leute müssten dir ja aggressiv, also gut, ein Boardwipe kann ein Problem sein, aber dafür ist 2 Mana eigentlich zu wenig. Aber die anderen Spieler müssten dir aggressiv jeden einzelnen Pegasus wegschießen, wenn sie damit deine Sacred Mesa zerstören wollen. Und dafür gibt doch keiner Interaction aus, weil dafür ist ein 1-1 Pegasus auch zu klein und zu unbedrohlich im Gegensatz zum Beispiel zu einem 4-4 Engel.
Wird nie jemand machen. Außerdem kannst du ja auch immer in Response auf den Upkeep-Trigger dir einfach wieder einen Pegasus machen. Also ja, es ist enorm schwer, dies loszuwerden. Und das ist ein guter Vergleich, den du hier aufmachst, weil man sieht total schön an diesen beiden Karten das gute alte klassische Commander-Kompass-Rezept unterm Radar fliegen. Was, Entschuldigung, wie heißt das Ding noch gleich, was du gerade gesagt hast mit den Engel-Tokens?
Heiliger Tafelberg.
Nee, das Luminar
Ascension. Was Luminar Ascension genau den Leuten sagt, ist, hey, hallo, ich bin gefährlich. Ihr habt jetzt noch mal Gelegenheit, mich anzugreifen, damit ich diese 4-4 Engel-Token nicht kriege. Und ihr müsst mich so lange angreifen, bis das Ding weg ist. Und wenn ihr irgendwann, wenn das online gegangen ist, dann gnade euch Gott, weil dann werde ich den Value des Todes generieren. Und das bringt dich auf die Landkarte als die Threat. Was Sacred Mesa den Leuten sagt, ist, hallo, ich bind mir gerade eine Hand hinter den Rücken, weil ich muss jetzt jede Runde 2 Mana Upkeep-Kost für Bullshit zahlen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Und alle denken so, ha, Freddy, der Vollidiot. Ja, der züchtet da seine kleinen Pegasi, die er gleich wieder opfern muss. Okay, mein Gott, soll er machen, wenn er da sich so im Kreis drehen will? Mir doch egal. Und dann stirbst du, weil Freddy sich 50.000 Pegasi macht und dich halt einfach tötet. So, und man das einfach zu spät merkt. Also diese Karte ist so oft enormer Value gewesen, wenn ich die gesehen habe. Kann ich nur sagen, unterschätzt die auf gar keinen Fall, wenn ihr bisher noch nicht über diese Karte gelaufen seid. Und wenn ihr ein weißes Deck habt, wo ihr eine richtig starke Token-Engine reinhaben wollt, ist das eine gute, solid Choice.
Ja. Und vor allem Flieger einfach immer wieder gut. Und tatsächlich, du musst einmal 50.000 machen, wenn du 4 hast und die immer wieder angreifen. Mhm. So, es sind 3 Runden vergangen und jetzt kam noch ein Buff. Und wieso haben diese 3 random Pegasi mir im Lauf dieses Spiels in verschiedenen Phasen insgesamt 18 Schaden reingedrückt und so.
Und man muss auch dazu sagen, dass natürlich Pegasi auch irgendwie cool sind als Fabelwesen.
Ja.
Also finde ich zumindest. Die sind sehr elegant, die sind friedfertig.
Wer übrigens auch cool ist, ist jemand, dem wir viel zu selten Shoutouts geben. Und oft reden wir darüber, aber wir müssen es nochmal explizit machen. Unser absolut gottgleicher Video-Editor, Tehoma. Gigantischer Shoutout, wenn ihr coole Video-Editing-Arbeit hier bei uns auf YouTube auf dem Kanal seht. Das ist einem Mann zu verdanken, nämlich dem guten Matthias, dem Tehoma, der unsere Videos editet. Und wir geben ihm viel zu selten im Podcast Shoutout. Wenn ihr den Podcast nur auf eurem Podplayer hört, auf Spotify zum Beispiel, dann erstmal abonnieren und bewerten. Wir sind mittlerweile über 300 Bewertungen, 310. Ich habe gerade nachgeguckt. Und auch dafür danke an alle, die uns die Treue halten. Das ist echt cool zu sehen. Wir hatten neulich unser Spotify Wrapped, wo man so ein bisschen so diese lustigen Statistiken am Jahresende kriegt. Also wir haben 1.000 treue Fans auf Spotify, ungefähr 2.000, manchmal auch nur 1.600 Abrufe in der Woche für unsere Folgen. Das ist irgendwie alles cool zu sehen. Das verdanken wir euch und finden wir ganz toll. Und wenn ihr Bock habt, uns weiterhin zu supporten und selbst wenn ihr normalerweise auf Spotify oder auf Apple Podcast seid, wo ihr übrigens auch uns eine Bewertung hinterlassen könnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr trotzdem mal rübergucken auf youtube.com/der-commander-kompass und einfach mal einen kleinen Subscribe da lassen oder ein Like da lassen unter dem aktuellen Video, einen Daumen hoch, selbst wenn ihr nicht so die YouTube-Personality seid, weil auch das uns hilft. Und zu guter Letzt machen wir immer wieder den Fehler, dass wir viel zu spät um Kommentare auf YouTube battlen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr irgendwelche Decks habt, die ihr, ja, keine Ahnung, auflösen wollt, bauen wollt, umbauen wollt, neue Deck-Ideen, die ihr habt, dann lasst es doch in den Kommentaren uns wissen. Und wenn ihr Inspiration haben wollt für diese Decks, ja, dann kommt natürlich auf unser Discord-Server, weil da sitzt der gute Freddy und raged gegen die Maschinen und freut sich immer, wenn er mit Leuten ein bisschen rumtüfteln kann.
Wenn ihr aus einem Stein ein Maschinengewehr bauen wollt, dann kommt auf jeden Fall auf den Discord und sagt, lasst Freddy mal kurz drüber schauen. Dann ist es wahrscheinlich sogar ein Raketenwerfer
oder geworden am Ende. Oder eins unserer vielen, vielen anderen, fast 700 Leute, glaube ich, sind auf diesem Server, coolen Community-Mitglieder, die sich da befinden, auch da immer rege, auch fetter Shoutout mal an alle Leute, die da immer noch aktiv sind und Bock haben auf diesen Server und den am Leben halten und den mit Leben füllen. Das ist auch immer ein großes inneres Blumenpflücken für uns alle, glaube ich.
Ja, und man findet ganz, ganz viele Spielertypen da, um mal mit Leuten einfach eine Partie zu spielen über Spelltable. Also da gibt es die Super Vortos Gang und ganz viele, die eher so sind wie Freddy. Man findet immer was auf diesem Discord-Server. Und wenn es nur eine heiße Diskussion drum ist, warum irgendeine Karte aus dem Ursas Saga Set
ja.
lore-technisch blöd
ist. Wenn also, immer sagt, Jochen, es gibt nicht so viel wie mich. Wir bringen die um.
Ja, Gott, hat vielerlei Kostgänger. Ich würde sagen, ihr Lieben, ja. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und wir nähern uns dem Jahresende und dem Year in Review an. Ich freue mich schon. Bis nächste Woche.
Ich freue mich auch.
Begeht keine Verbrechen.
Nur die ihr
keine müsst. Verbrechen.
Tschüss.
Ciao.